Ja, ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Und immer wenn ich zu euch komme, ist schon lange her, zumindest hier jetzt im Sonntagsgottesdienst, sage ich immer wieder dasselbe. Und es liegt mir halt auf dem Herzen, ich komme gerne zu euch. Ich freue mich und freue mich umso mehr, diesen vollen Saal zu sehen und die vielen Kinder. Ja, was gibt Schöneres? Unser Herr ist großartig, was er immer wieder neu schenkt. Ja. Was mir ganz wichtig ist, und so möchte ich als eigentlichen Gruß an die Gemeinde aussprechen, einfach die Worte benutzen, die unser Leben sind. Ich möchte euch grüßen mit dem, was Jesus ist und was er sagt in seinem Wort. Jesus, er ist ja das Wort selber, das personifizierte Wort Gottes. Und wenn ich jetzt sein Wort ausspreche, dann ist er es, der hier in unserer Mitte ist. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Und da habe ich jetzt noch eine Notiz bezüglich eines Grüßle ausrichten. Vergangene Woche habe ich jemanden ganz lieben getroffen, mit dem eine Frau getroffen, die ihr kennt. Die allermeisten werden sie kennen. Das ist die Stefanie Herz. Und wir haben miteinander gesprochen. Habe ich gesagt, du Stefanie, ich bin nächsten Sonntag in Hechingen. Was? Hat sie gesagt. Ich komme auch überall umeinander. Also, das bin ich halt in Weltstädter gerade. Ja. Okay, Entschuldigung. Ich bin in Weltstädter. Dann hat sie gesagt, also bitte, nimm ein ganz liebes Grüßle von mir mit an die Weltstädter Geschwister. Das sage ich euch sehr gerne. Ich habe auch bei ihr den Eindruck gehabt, dass sie in ihrem Herzen noch auch sehr mit euch, mit hier verbunden ist. Das mache ich auch, ja. Da wird sie sich freuen. So, jetzt sind wir heute an Thema Gottes Liebe überdauert den Tod, so heißt es, das Thema, über das wir dann anhand des Psalms 31 gemeinsam jetzt nachdenken dürfen. Ich erinnere auch daran, heute Ewigkeitssonntag. Als ich, das ist mir jetzt ein paar Mal begegnet, diese Bezeichnung für diesen Sonntag. Ich finde, das ist so etwas Schönes. Ein Ewigkeitssonntag, ihr Lieben. Das ist nämlich das, was auch der Inhalt unseres Glaubens ist. Allein schon die Überschrift des Psalms in, aber noch nicht einschalten, gell? Ich weiß nicht, wer für das brauchen wir noch nicht, okay, ja. Allein schon die Überschrift des Psalms, in Gottes Händen geborgen. Hört ihr das? In Gottes Händen geborgen. Es hat mich beim drüber nachdenken immer wieder ganz besonders berührt. Ich habe mich gefragt, liegt darin nicht genau die entscheidende Perspektive eines jeden Menschenlebens? Zunächst das von unserem Schöpfer schon vor Grundlegung der Welt, von ihm geplante und letztlich geschenkte irdische Menschenleben. Als ich diese Gedanken hatte, ist mir spontan der Psalm 139, Vers 14 dazu eingefallen. Das sind Dinge, die da geschrieben stehen, die werden wir nie mit unserem Verstand erfassen können. Da steht, deine Augen sahen mich. Jetzt darf das jede und jeder auf sich selber beziehen, macht es ruhig, das tut gut im Herzen. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Das kann man doch gar nicht denken. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Und dann natürlich auch die von ihm geschenkte, in unsere Herzen hineingelegte Hoffnung, die uns über dieses irdische Leben hinaus in die ewige und damit nie mehr endende Gemeinschaft mit ihm hineinführt. Was haben wir da für eine Perspektive? Ist dies nicht die wunderbarste Erkenntnis? So ging es mir echt, da war ich erst am Anfang der Predigt. Ist dies nicht die wunderbarste Erkenntnis, die es für uns Menschen gibt? Geboren, um zu leben, ihr Lieben. Geboren, um zu leben, um wiedergeboren zu werden für alle Zeit und Ewigkeit. Was ist das für ein Gott? Und es ist und bleibt eben dieses eine uns geschenkte Leben mit einer fast schon unaussprechlichen Ewigkeitsperspektive. Also da sind wir heute am richtigen Platz beieinander, um darüber nachzudenken. Und aus meiner persönlichen Sicht beinhaltet das zeitlich begrenzte irdische und das sich anschließende ewige Leben in seiner Gesamtheit eben in Gottes Händen geborgen zu sein. Jetzt auf dieser Erde und nachher in der Ewigkeit, wo es nicht mehr aufhört, in Gottes Händen geborgen zu sein. Gibt es Wohltuenderes, als diese Gewissheit im Herzen tragen zu dürfen? Diese Geborgenheit spiegelt sich auch im Leben von David, dem König von Israel, wider. Ein paar Stichpunkte dazu. Er lebte um 1000 vor Christus, einte die Völker und Stämme, machte Jerusalem zur Hauptstadt und verlegte die Bundeslade, die die Steintafeln mit den 10 Geboten enthielt, dorthin. David, ich habe nachgelesen, ist interessant, was das eigentlich zu Deutsch heißt. David heißt der Geliebte. Er war, Bibelleser wissen das, auch nichts Neues, aber bloß mal so, dass wir es ein bisschen vor Augen haben. Er war der Bezwinger Goliaths, ist Verfasser vom Psalmen und er ist der Urvater des Messias. Wo man vielleicht auch nicht gleich dran denkt, er ist auch Namensgeber für den Davidsstern, eines der bekanntesten Symbole des Judentums. Der heutige Predigttext, der wird uns unschwer erkennen lassen, dass David während seines irdischen Daseins immer wieder in nicht gerade wenigen und ihn über alle Maßen bedrängenden Lebenssituationen stand. Was da natürlich sehr stark auch in seinem, im Mittelpunkt seines Lebens steht, ja, gerade auch Schuld und Sünde. Gerade auch Schuld und Sünde, die zum Himmel schrien, hatten wohl nicht unerheblichen Anteil an seinen Bedrängnissen. Und ihr Lieben, Schuld und Sünde in unserem Leben führt immer zu Bedrängnissen in unserem Leben. Stichworte auf David bezogen, Ehebruch mit Bathseba, den er sogar mit Ermordung ihres Ehemannes zu verheimlichen suchte. David, was gefällt mir an ihm? An ihm gefällt mir seine Worte. Sein Ringen, sein Bitten und Flehen. Warum gefällt mir das? Weil das zum Ausdruck bringt, er hatte ein Verlangen nach Vergebung und damit nach der Geborgenheit in Gottes Händen. Und wisst ihr, wird dieses Schreien zu Gott nicht immer wieder auch auf manchen schwierigen oder gar unter Umständen unerträglichen Wegstrecken unseres eigenen Lebens zum ungewollten Wegbegleiter? Wollen wir mal versuchen, von David weg auf uns selber zu schauen? Und da mache sich bloß niemand unter uns selbst oder anderen etwas vor. Niemand. Schuld und Sünde sind und bleiben in einer vom Schöpfer aller Dinge abgefallenen Welt leider, leider ungewollte Lebensbegleiter. Das Zwischenbemerkung. Ich weiß noch, bis mit 32 Jahren hat Jesus seine Hand auf mich gelegt. So, jetzt gehörst du zu mir. Wisst ihr, was ich im ersten Moment gedacht habe? Jetzt spielt Sünde keine Rolle mehr in deinem Leben. Das war mein erstes Empfinden damals. Und wenige Tage später wurde ich schon eines Besseren belehrt. Ja, genau deswegen, ihr Lieben, war Golgatha notwendig. Das ist heute noch mein Platz, wo ich in mein Kämmerlein gehe und mal auf den Knien bin. Das Kreuz, Golgatha. Jesus hat unsere Sündennot gewendet. Das war die notwendende Tat seiner Liebe. Gewendet und hat selbst die ganze Sündennot, die auf uns liegt. Wir sind fleischlich gesinnte Menschen. Das hört nicht auf bis ans Lebensende. Er hat diese Sündennot auf sich genommen. Eines ist mir auch noch eingefallen. Keiner und keinem unter uns steht es zu, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und jetzt kommen wir an ein ganz großes Übel von uns Menschen. Also ich mache es mal so, mit dem Finger auf andere zeigen, so, mit dieser Geste. Also so sind wir natürlich in der Regel nicht unterwegs. Oh, guck mal die da an oder guck mal den da an oder so. Sind wir in der Regel nicht unterwegs. Diese Geste, die machen wir in unserem Herzen, in unserer Seele. Auf andere zeigen. Und wenn du es vielleicht immer wieder trotzdem tust, dann realisiere doch bitte, bitte wenigstens, dass bei einer solchen Geste drei Finger auf dich zurückzeigen. Tu ich das. Jetzt kommen die Verse 6 bis 16. Steigen wir mal ein in diesen Text. Jawohl, prima, vielen Dank. Jetzt schaut mal, wie das losgeht in dem Vers 6. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Ja, was ist auch das Schönes? Was ist auch das Schönes? Es ist, Bibellesern ist das bekannt. Unser Herr Jesus hat es am Kreuz ausgesprochen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich bin jetzt auch ein alter Kerl geworden zwischenzeitlich. Da macht man sich schon mal mehr Gedanken. Ja, 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Ich denke, wenn ich vielleicht auch mal irgendwie im Krankenlager oder pflegebedürftig oder was da auch so alles kommen könnte, also wenn ich das noch sagen kann zum Schluss meines Lebens, wenn ich merke, jetzt kommt doch der Herr Jesus und holt dich in deine Hände, befehle ich meinen Geist. Und jetzt kommst du, hast mich erlöst. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Dann geht's weiter. Ich hasse, die sich halten an nichtige Götzen. Ich aber vertraue auf den Herrn. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte. Was ist deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes? Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das ist für mich Freiheit, das ist für mich Frieden im Herzen. Das ist für mich Glaube an Jesus Christus. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Wer ist unter uns, der noch nie Angst hatte? Mein Auge ist trübe geworden vor Gram. Jetzt geht's in die Krankheit rein. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat. Das sagt er's wieder. Durch meine Missetat. Und meine Gebeine sind verschmachtet. Allen meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden. Also ihr Lieben, ist das, was mir das ist, hat der David gesagt. Aber das könnt ihr gut als Brücke nehmen in unsere heutige Zeit, in unser aller Leben hinein. Die Jungen haben vielleicht mit diesen Themenbereichen noch nicht so viel zu tun, aber wenn du so Jahrzehnte auf dem Buckel hast, da kann dir alles passieren. Hey. Alles passieren. Ich bin eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Freunden. Ja, gibt's noch Schlimmeres? Die mich sehen auf der Gasse, die fliehen vor mir. Ich bin vergessen im Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Denn ich höre, wie viele mich verleumden. Also, ihr Lieben, das ist eine brutal große Not auf unserer Erde. Überall, wo du hinschaust, in die Medien rein, in den Nachrichten, Verleumdung anderer Menschen, das steht zwischenzeitlich an erster Stelle. Schaut mal, wie man umgeht, auch im Parlament und so weiter und so fort. Da muss ich sagen, Schrecken ist um und um. Ja, das passt genau auch auf unsere Zeit. Sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Ich aber hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Das ist meine Stelle. Meine Zeit steht in deinen Händen. Wunderbar, das haben wir vorher gesungen. Ist euch aufgefallen? Gerade haben wir es gesungen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und zwar die irdische Zeit und die ewige Zeit. In Gottes Händen geborgen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Soweit der Text. Er gibt einen Überblick über die Jahre, in denen der Glaube Davids auf mancherlei Art erprobt wurde. Und nun ist mir es wichtig, das sind so uralte Texte, kann man sagen. Können wir daraus für unser Leben ebenfalls Schlussfolgerungen ziehen? Sind die von uns eigentlich nicht gewollten Prüfungszeiten? Prüfungszeiten, die kommen und gehen in deinem Leben. Und sie können da sein, du denkst, die gehen nicht mehr weg. Prüfungszeiten, schaut mal, so läuft unser Leben die ganze Zeit. So, immer so. Jetzt haben wir Prüfungszeiten. Ja, meint ihr, das weiß Gott nicht, diese Prüfungszeiten? Sind das nicht gerade auch Gelegenheiten? Ich habe mir da Gedanken gemacht, den Herrn vermehrt kennenzulernen und seine Hilfe zu erfahren. Und wohl alle von uns dürfen doch zumindest immer wieder, selbst in den widrigsten Umständen, den gnädigen Schutz und Hilfe des himmlischen Vaters erfahren. Also, wenn ich jetzt zurückblicke auf mein relativ langes Leben schon, es war nicht anders, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Hab immer wieder die Hilfe des himmlischen Vaters erfahren. Was hat David gemacht? David übergab sein Anliegen vertrauensvoll dem Herrn, dessen Nähe zu suchen er gewohnt war. Jetzt kommen wir hier an einen Punkt. Bist du gewohnt, die Nähe deines Herrn zu suchen? Sehr wichtige Sache. Diese Nähe zum Herrn und die Beschäftigung mit dem göttlich Wunderbaren, das Gottes heiliger Name beinhaltet, sind Merkmale von Kindern Gottes. Ohne ein solches Glaubensleben kann ein Beter nicht so freimütig bitten und dabei sein ganzes Herz öffnen wie David in diesem Psalm. Überzeugt von Gottes Interesse an seinem Ergehen, sagt er, Vers 8 nochmal, ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du eben mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele. Also was mir da vor Augen gestanden ist, ist doch schon eigenartig, keiner möchte es von uns. Jeder will das gern schnell loswerden, abstreifen. Aber außergewöhnliches Leiden hatte bei David eine besondere Vertrautheit mit Gott und eine feste Zuversicht bewirkt. Vergleichbares finden wir auch zum Beispiel bei Paulus, dem Apostel. Der Psalm, also das ist was, das ist mir so noch nie aufgegangen beim drüber arbeiten. Der Psalm gibt unter anderem Anleitung für den Fall, dass ein Gläubiger sich von Dingen lösen will, die er als falsch erkannt hat. Jetzt, was machen wir, um frei zu werden? Jeder weiß das. Und die falschen Dinge im Leben. Um frei zu werden, muss das Wort Gottes und sein Geist als allein maßgebende Autorität anerkannt werden. Da gibt es nichts daran zu rütteln. Man muss mit Christus eins sein. Das ist das Größte. Das macht dein Herz glückselig, mit Christus eins zu sein. Das eigene Ich ist zurückzustellen, damit der Heilige Geist wirken kann. Hört sich jetzt alles vielleicht ein bisschen theoretisch an, ich weiß es wohl. Aber, jetzt mache ich es mal praktischer. Merken wir eigentlich noch, wenn wir auf krummen Wegen unterwegs sind? Jetzt mal ganz offen und direkt gefragt. Merken wir eigentlich noch, wenn wir auf krummen Wegen unterwegs sind? Wir lesen im Wort Gottes und hören auf Predigten, zum Beispiel heute. Oder wir hatten kürzlich in Ebingen den Edi Lutz von Liebenzell. 4 Tage mit ganz besonderen Bibelabenden. Eine vollmächtige Verkündigung, muss ich sagen. Und wir hören so viel. Und jetzt merken wir schon, hier und dort, dass wir eigentlich zumindest in Teilbereichen am Willen Gottes vorbeileben. Unwillkürlich ist mir da spontan der Jakobusbrief dazu eingefallen, schnell aufgeschlagen. Der hat uns so vieles zu sagen. Ein Vers, Kapitel 1, Vers 22. Seid aber Täter des Worts. Was denken wir da drin? Zunächst sagen wir, muss möglichst viel Gutes tun, gell? Da helfen oder irgendwas machen, einfach was Gutes tun. Seid aber Täter des Wortes, sagt zu uns, tut halt, was ich zu euch sage. Achtet auf meinen Willen und seid nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst, steht hier. Das heißt, Beispiele für Selbstbetrug. Also ich kann euch sagen, da bin ich lang dran gesessen. Das ist gar nicht so einfach, das alles so irgendwie deutlich zu machen. Ich hoffe, ihr könnt mir auch so folgen. Beispiele für Selbstbetrug. Pflegt man Verbindungen mit Wegen und Auffassungen, die zwar in unserer Zeit längst so etwas von völlig normal geworden ist. Die Menschen, die leben nur noch nach dem, was sie wollen. Also so ist das Gesamtbild zwischenzeitlich längst geworden. Aber man wählt seine Lebenswege unabhängig von Gottes Willen. Das ist einem Schnurzpiep egal. Der Gott, der stört mich. Ich will dich loshaben. Und wenn man Gott loshaben will, dann bekommt man ihn los. Und dann kommt die Gottlosigkeit. Und die geht zwischenzeitlich um unseren ganzen Planeten herum umfassend, diese Gottlosigkeit. Was besteht da für eine Gefahr? Da besteht die Gefahr der Unfähigkeit, sich vom Verkehrten zu lösen und sich der Wahrheit des Wortes unterzuordnen. Das Wort ist es, das unser Leben ist. Welche Gefahren sind darin verborgen? Ja, die Gefahr, die ist heute immens groß. Man wird immer häufiger Bekanntschaften mit nichtigen Götzen machen. Und dann läufst du Idole nach. Dann schlägt dein Herz für andere Dinge. Und es kann ganz schnell gehen. Ganz schnell gehen. Und deswegen hier Vers 7. Ich hasse, die sich halten an nichtige Götzen. Ich aber hoffe auf den Herrn. Schließlich bleibt nur noch zu bekennen mit Vers 11, denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer, meine Jahre in Seufzen, meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat und meine Gebeine sind verschmachtet. Also jetzt sitzen da drin hoffentlich ganz viele oder hoffentlich alle, die regelmäßig in der Bibel lesen. Ich habe auch mal angefangen. Hört damit nie auf. Manchmal habe ich auch Durchhänger gehabt in meinem Leben. Ist völlig, ich glaube, das geht jedem so. Aber ihr wisst das, das Wort Gottes fordert uns in unzählbar vielen und unmissverständlichen Aussagen dazu auf, uns von jeglicher Art des Falschen und Bösen fernzuhalten. Folgt man dem Wort und dem Heiligen Geist, dann wird uns dessen Kraft von allem Falschen frei machen. Ja, ich sage aus Überzeugung, Gott hat Freude daran, wenn du kommst. Das ist sein Lieblingswort. Komm doch zu mir. Er hat Freude daran, aus falschen Bindungen herauszuführen und zu befreien. Mit väterlicher Besorgtheit blickt Gott auf diejenigen herab, die ihn lieben, und kümmert sich um ihre Nöte. Ja, das tut er. Auch wenn die Notzeiten manchmal fast nicht mehr zu Ende gehen wollen. Aber er tut es. Der ewige Gott nimmt Kenntnis von jeder Einzelheit des Lebenswegs der Gläubigen. Diese einfache Erkenntnis ist auch eine Grundlage des Betens. Und erst durch dieses Wissen werden Gebete sinnvoll. Wenn er unsere Bitten erhört hat, dürfen wir uns darüber freuen, zugleich aber über seine Güte, die unser Elend angesehen und sich in barmherziger Liebe über uns erbarmt hat. Ich lese nochmal die Verse 8 folgende. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not. Und du übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf Weidenraum. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Und so weiter. Jetzt komme ich so langsam zum Schluss und setze zur Landung an, nicht dass es zu lang wird. In den nachfolgenden Versen berichtet David über die schlimmen Folgen seiner Leiden. Er ruft zu Gott, das müsst ihr mal noch nachlesen, wegen der Schädigung seiner Augen und der Gesundheit von Leib und Seele. Ihn beschwert es natürlich sehr, dass er auch in seiner Nähe solche hat, denen seine Person offenbar im Weg ist, die ihn verhöhnen und verabscheuen. Völlig gefühllos sind sie ihm gegenüber. Für sie ist David ein Ende angekommen, so geht es. Er wird verleumdet und geschmäht und spürt Verachtung von allen Seiten. Da ist mir aufgegangen, offenkundig hat er ähnliche Leiden durchstehen müssen wie der wahre Sohn Davids, der Herr Jesus, als er verworfen und verurteilt, geschmäht und verachtet auf schwerem Weg dem Kreuz entgegenging und die Gegner darauf sannen, ihn zu töten. Gott sei Dank, Gott sei Dank, kommen Hoffnung, ja geradezu Zuversicht durch die den heutigen Textabschnitt abschließend in Verse 15 und 16 hinein. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Das kann man oft auch, es wird immer weniger, früher habe ich es öfter gelesen in Todesanzeigen, Psalm 31, Vers 16, meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit, irdisch und ewig, ist in deinen Händen geborgen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. So, jetzt ganz am Schluss setze ich noch die Verse 24 und 25 dazu. Die kommen jetzt nicht da, spielt auch keine Rolle. Mit denen David die gottesfürchtigen Frommen aller Zeiten dazu aufruft. Liebet den Herrn, alle seine Heiligen. Wisst ihr, wenn ihr das mal sagen könnt, ich liebe dich, Herr, keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Lass mich, Herr, ein Wohlklang sein vor dir. Liebet den Herrn, alle seine Heiligen, ihm soll unsere ganze Liebe gehören. Und ich verspreche dir, und ich verspreche mir, dann wird dein Leben glückselig. Die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Die Hochmütigen, die werden einmal diese Vergeltung Gottes zu spüren bekommen. Da bin ich mir ganz sicher. Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harret, sage ich ein fröhliches Amen. So sei's.